in einer immanenten, in einer kunstimmanenten Reflexion ist auf vermittelte Weise diese Kritik möglich. Ja, wie gesagt, möchte ich heute eher noch mal eine Übersicht geben mit kleinen tiefen Sondierungen bei Benjamin und Adorno noch mal, die Ihnen eigentlich Anregungen geben soll, also was es für wichtige Literatur gibt zu diesem Punkt. Also ausgesucht sind Autoren, die nun selber diese Voraussetzung machen, dass ihre ästhetische Theorie oder politische Ästhetik eben mit Marx argumentiert und mit Marx sozusagen ins Verhältnis gesetzt worden ist. Und ich versuche nun zu schauen, wie nun auf gerade diese zentrale Erkenntnis der Entfremdung, die eben auf der Ebene der materiellen Produktion von Marx herausgestellt worden ist, wie mit diesem Phänomen der Entfremdung umgegangen worden ist. Wir haben schon gesehen, dass die russischen Künstler, die Avantgarde-Künstler, die ja nun versuchen, nach der Revolution 1917 nun ihre Kunst als genuin sozialistische zu charakterisieren und sie eben der neuen, also den neuen Eliten, der neuen Leitung, dem Staat, dem sozialistischen Staat, nun anzubieten als eine Kunst, die den jungen Aufbau des sozialistischen Staates begleitet und unterstützt, ja antreibt. Wir haben schon gesehen, dass es doch hier schwierig ist für die Künstlertheorie, hier dies zu begründen, und zwar deshalb, weil sie eigentlich noch nicht einen materialistischen, einen marxistischen Ansatz haben, sondern eigentlich gebunden bleiben an romantisch-idealistische Positionen, wie sie etwa von Kandinsky auch geprägt worden sind, der in das Geistige in der Kunst ja den Künstler als einen Propheten für eine zukünftige Gesellschaft stilisiert, der nun aus seiner elitären, aus seiner genialen Kraft heraus nun eine Gesellschaft vorbereitet, die nicht mehr utilitaristisch geprägt ist. Das ist eben eine seit der Romantik bestehende Konzeption, die von Tarabukin etwa nicht wirklich zurückgewiesen wird, auch wenn Tarabukin versucht, nun materialistisch zu argumentieren, also die Abstraktion zu deuten als einen Weg zur Auseinandersetzung mit Material und Technik und insofern als Weg zur materiellen Produktion, in die er die Kunst dann aufgehen sieht, wobei er eben nicht mit Marx argumentiert, sondern überraschenderweise mit dem bürgerlichen Autor Oskar Spengler, mit dem Untergang des Abendlandes, der eben diese Vermehrung des Ingenieurwissens nun im Sinne einer Amerikanisierung der Gesellschaft hier als Diagnose der modernen Gesellschaft anlegt, was eben nun von den revolutionären Künstlern oder eben von den Künstlern im Sinne jetzt einer revolutionären Gesellschaft nun gedeutet wird. Also etwas, was ja nun gerade den Kapitalismus und eben diese technologische Entwicklung ausmacht. Also es wird auf dieser Grundlage nicht klar, wie sozusagen diese Technologie einmal eben für die kapitalistische Gesellschaft, einmal für die sozialistische Gesellschaft nun differenziert werden kann. Also dieses Problem, wie Kunst und Ware zu unterscheiden sind, hat sich hier auch anlässlich von Isabel Grafs Texten als Problem dargestellt. Ich habe ihn hier nochmal, weil ich da keine großartigen Beispiele gebracht habe, hier nochmal zur Bebilderung diese verschiedenen Artikulationen der russischen Kunst hier mitgebracht. Einmal eben die Fotomontage, die dann an die Stelle der reinen Abstraktion der suprematistischen Kunst tritt und doch eher eben als eine massenwirksame Kunst aufgefasst wird, weil eigentlich eben den Künstlern schon kurz nach der Revolution eigentlich auch von den auch von den werktätigen Massen eigentlich dieser revolutionäre Charakter nicht so wirklich abgenommen wird, weil sich also diese werktätigen Massen eigentlich über diese rätselhafte, abstrakte Kunst doch eher wundern und dies eben sich herausstellt, dass sie nicht geeignet ist als Propagierung der sozialistischen Gesellschaft. Ich habe Ihnen hier auch nochmal einen Vergleich mit der zeitgenössischen Kunst mitgebracht, also mit den Relational Aesthetics, also Tiravania, ein Internetcafé, was hier im Museum aufgebaut wird, was sozusagen immer noch eine Reminiszenz ist an die Kunst, die angewandte Kunst auch der russischen Avantgarde, die auch eine Art von standardisierter Möbelproduktion umfasst hat. Also hier ein Beispiel von Rodchenko, einem ganz wichtigen konstruktivistischen Künstler, der hier für einen Arbeiterclub eine Installation macht, also mit Möbeln, mit Tischen, mit einer multifunktionalen Stellage, etwas, was auf der internationalen Ausstellung der dekorativen Künste 1925 in Paris zu sehen war. Und danach hat man diese Installation der französischen kommunistischen Partei geschenkt. Das ist ja jetzt nicht weiter irgendwie zu, bietet ja jetzt nicht Anlass zu irgendeiner Art von Kritik. Irritierend ist nur, dass eben diese Möbelproduktion zum Beispiel von Elisitsky hier zum Beispiel in einem Vortrag nun ganz stark aufgewertet und mit einem umfassenden Anspruch hier beladen wird. Er sagt zum Beispiel, Sie, die neuen Möbel, vertreten sich selbst und stellen nicht etwas vollkommen anderes dar, Sie sind ehrlich. Also das ist hier etwas, das typisch ist für diese auch an Tarabukin gezeigte Idee, dass man von der Kunstproduktion direkt zu einer Produktion der Dinge gelangt, zu den Gebrauchswerten gelangt, die dann eben die sozialistische Gesellschaft aufbauen. Also in diesen Möbelarten für die Heime einer neuen Gesellschaftsschicht. Hier sieht man eben nicht nur den Punkt Rationalisierung, obwohl ja diese Standardisierung etwas ein ökonomisch angeleitetes Prinzip ist, sondern dieses Gebot der Rationalisierung, der Vereinfachung, der Ornamentlosigkeit wird zusammengedacht mit Ehrlichkeit, also mit der Erfüllung des Gebrauchs statt eben der Erfüllung von Repräsentationswünschen. Also es wird behauptet, dass eben diese Einfachheit dieser Möbel und ihre Flexibilität nun für verschiedene Funktionen, dass die eben sozusagen den Gebrauch eher erfüllt, als eben es die Luxusmöbel der historistischen Vergangenheit taten, die mit ihrem illusorischen Schein gewissermaßen eben dieses Klassenbewusstsein, dieses proletarische Klassenbewusstsein natürlich nicht tragen können. Wir sehen hier, dass die russische Kunst hier genau auf der Ebene argumentiert, wie wir es auch vom Westen kennen. Also denken Sie an Adolf Behne, an Bruno Taut, die alle eben auch aus einem sozialdemokratischen Gestus heraus, aus einer sozialdemokratischen Einstellung heraus, Siedlungsbauten, kleine Wohnungen auf also winzigem Grundriss und so weiter erbauen und hier eben diese funktionalistische Ideologie der historistischen Architektur und Kunst entgegensetzen. Also man ist hier genau in diesem gleichen Bedeutungsraum des Funktionalismus drin, der eigentlich doch nichts anderes tut, als eben die ökonomischen Prinzipien einer möglichst rationalen, einer Ausbeutung sozusagen der Finanzmittel bedeutet. Also es ist eigentlich die Idee, dass die Form gewissermaßen direkt aus dem, aus dem natürlichen Gebrauch hervorwächst. Also bei Bruno Taut gibt es zum Beispiel dann so Grundrisse, wo er dann eingetragen hat, die mit Linien, wie die Bewohner diese Räume genutzt haben, und die Form soll dann sozusagen geradezu automatisch hervorwachsen aus diesem Gebrauch. Das ist eigentlich eine romantische Idee, die auch wieder die Form an die Natur knüpft, die Natur des Gebrauchs, die Natur der Lebenspraxis, die Form, die direkt sozusagen Lebensausdruck ist. Dieser Idee bedienen sich auch die Russischen bedient sich auch die russische Avantgarde, die aber eben, wie wir schon gesehen haben, mit ihren Konzepten nicht durchdringt. Hier nochmal die beiden Pole, 1918 hier die Festdekoration vor dem Winterpalais zum ersten Jahrestag der Oktoberrevolution, die eben noch die futuristischen Formen einer abstrakten Avantgarde hier zur Anwendung bringt, was aber eben nicht unbedingt repräsentativ war, schon zu dieser Zeit nicht. Man hat also auch bei Festen hier historistische Ornamente, also Triumphbögen oder eben die Personifikation der Freiheit, also die Frau mit der Fackel in der Hand, ein bisschen abgeleitet von Delacroix, und solche Formen gab es auch, aber man hat versucht, erstmal eben mit diesem abstrakten Formenvokabular die Revolution zu begleiten und zu fördern. Das ist aber dann abgelöst worden, schon Ende der 20er Jahren, durch den sozialistischen Realismus. Ein wichtiger Vertreter ist hier Alexandre Daineka, hier Kolchosenarbeiter von 1934, und in der Plastik die Künstlerin Vera Mukhina mit ihrer berühmten monumentalen Plastikarbeiter und Kolchosbäuerin. Also Sie sehen, dass hier natürlich ganz klar hier auf die revolutionären Subjekte, also das Arbeiter- und Bauernstaats, wie es in der DDR hieß, dass hier die direkt adressiert werden und hier diese Identifikationsebene geschaffen wird, die eben durch die Abstraktion nicht möglich war zu schaffen. Wir sehen also, dass, nochmal zusammengefasst, das Problem der Entfremdung, wie es Marx analysiert hat, dass dies durch die russischen Avantgarde-Künstler nicht gesehen worden ist oder nicht, dass sie sich damit nicht konfrontiert haben und auf diese Weise, also nochmal zurück zu Rodchenko und den Möbeln, also eine unvermittelte Verschmelzung von künstlerischer und materieller Produktion nun für möglich gehalten wurde. Das zieht sich auch noch durch das 20. Jahrhundert durch diese Idee, dass man eben von der Kunst aus in die Lebenspraxis, in eine revolutionäre Lebenspraxis hineingehen könne. Also die Situationistische Internationale möchte ich hier zumindest nochmal erwähnen, die sich schon in den 50er Jahren gründet und deren Oberhaupt Guy Debord eben diese wichtige Schrift, die Kunst, die Gesellschaft des Spektakels, 1967 publiziert hat. Also Sie sehen, dieses Bild Abschaffung der entfremdeten Arbeit hat genau das zum Ziel, was auch die russische Avantgarde zum Ziel hat und was sie eben durch ihre Kunst zu befördern trachtet. Sie haben hier auch eine Literaturangabe, wo also eine ganze Reihe von Artikeln zur Situationistischen Internationale, auch von T.G. Clark übrigens, versammelt sind, die sich auch kritisch mit dieser dann doch zum Teil sehr idealistischen Idee der Situationistischen Internationale beschäftigen, die ja davon ausgeht, dass nicht nur die Grenze zwischen Kunst und Leben aufgehoben werden soll, sondern auch die Grenze zwischen Leben und Revolution. Also das Leben, das Alltagsleben wird als eine Art permanente Revolution betrachtet. Ein Konzept, das auf Trotzki, auf Breton zurückgeht, also auch eine surrealistische Wurzel hat Und man kann sich fragen, ob nicht auch Lukács, zumindest der frühe Lukács, hier ausgewertet worden ist. Also Lukács wird von Debord auch erwähnt. Also das wäre zu überprüfen, wie hier also auch auf den großen Kontrahenten von Adorno Bezug genommen worden ist, über den ich ja noch wenig und gar nichts gesagt habe und den ich hier auch nur ganz kursorisch streifen kann. Lukács insofern der Kontrahent von Adorno, weil er nun der Ideologe des sozialistischen Realismus gewesen ist, zumindest in seinem späteren Werk. Es gibt ein frühes Werk, das eher neokantianisch angelegt ist, eher noch eben dem der bürgerlichen Soziologie von Georg Simmel nahesteht, aber dann eben zunehmend orthodox marxistisch argumentiert. Dabei geht Lukács, und das unterscheidet ihn eben ganz stark von Adorno, davon aus, dass die moderne abstrakte Kunst dekadent sei, da sie eben einer bürgerlichen Kultur Ausdruck verleiht, die nicht mehr revolutionär ist wie die Kunst des frühen Bürgertums, also die Kunst nach der Französischen Revolution, Schiller, Goethe. Das sind die Protagonisten für Lukács, der meint, dass die Kunst als eine sozialistische Kunst, also eine Kunst, die dem Klassenbewusstsein des Proletariats gerecht wird, dass diese sich eben beziehen muss auf diese noch revolutionäre bürgerliche Tradition. Er sieht also im Realismus des 19. Jahrhunderts die ästhetische Form, die für die sozialistische Kunst die richtige ist. Also eine Position, die dann auch kritisiert worden ist, etwa von Brecht in der sogenannten Expressionismus-Debatte. Da ging es nämlich um diesen Stellenwert des Realismus, an dem Lukács festhält, auch gegen den Expressionismus, während Brecht nun gegen Lukács vertritt, dass er sozusagen Form und Inhalt trenne, dass er also sozusagen eine Form festschreibt, die für die proletarische Revolution sozusagen wirksam gemacht werden soll und also nicht beachtet, dass eben dieser Inhalt nicht einfach mittransportiert werden kann oder eigentlich diese Trennung nicht möglich ist. Und deshalb propagiert er eben auch die Aufnahme des zeitgenössischen Expressionismus, indem er eben zeitgenössische gesellschaftliche Inhalte eher auch thematisiert sieht. Also das nur in Kürze zu Lukács, auf den wir am Schluss, wenn ich dazu komme, über einen Schüler, nämlich Friedrich Thomberg, zurückkommen werden. Ich gehe jetzt mal weiter und zeige Ihnen hier eine Liste, die ich heute natürlich nicht abarbeiten kann, die Ihnen aber vielleicht sozusagen als Anregung dienen kann, als ein Rahmen, wenn Sie sich mit dieser Frage nach marxistisch inspirierter Ästhetik weiter beschäftigen wollen, die Ihnen da dienlich ist. Ich werde auf ein paar Autoren genauer eingehen. Das sind die Schlüsseltexte, die ich bis 1968 sozusagen wichtig finde. Und das ist dann die Diskussion, die durch Adornos ästhetische Theorie eingeleitet wird. Also all diese Autoren, die danach ihm kommen, haben sich dann mit Adorno auch auseinandergesetzt. Und das ist heute dann mein springender Punkt. Ich habe zwar letzte Woche gesagt, dass marxistische Kunsttheorie eigentlich erst seit 1968 da wäre, das ist aber in dieser Absolutheit natürlich nicht richtig, sondern bezieht sich nur auf die akademische Diskussion, die universitäre Diskussion hat nun seit 1968 diesen Gegenstand aufgenommen. Zuvor gibt es natürlich marxistische Kunsttheorie als etwa parteinahe im Osten, es gibt im Lukács vor allem und es gibt diese Tendenz auch in Westeuropa, also da gibt es Künstler, Schriftsteller, Philosophen, auch kritische Kunsthistoriker wie zum Beispiel Max Raphael und Frederik Antal, über die ich dann nächstes Semester eher sprechen werde, haben versucht, sozusagen aus Marx etwas abzuleiten. Ja, es gibt nun, wie ich letzte Woche ausgeführt habe, ja auch Otto Karl Werkmeister, der nun der Kunsthistoriker wohl ist, in Amerika gelehrt hat, jetzt in Berlin wieder lebt, also deutschstämmig. Das ist wohl der Autor, der am häufigsten sozusagen die marxistische Lehre versucht hat, sich damit auseinanderzusetzen und daraus eine Radical Art History abzuleiten, die aber, was ich schon kritisiert habe, dann doch immer wieder landet bei einem positivistischen Konzept, das ja Adorno ganz stark kritisiert hat. Eigentlich wollte ich einen Satz aus den linken, die linken Ikonen, linke Ikonen hat er geschrieben, ein Buch aus den späten 90er Jahren, in dem er nun die ja, Benjamin und andere thematisiert, die zu diesen linken Ikonen geworden ist und die man sozusagen aus ihrem historischen Umfeld zu sehr isoliert hätte. Er stellt hier auch dar, dass es sozusagen eine Scheinlogik gegeben habe der neomarxistischen Kunstwissenschaft in den Spuren der kritischen Theorie, die etwas damit zu tun habe, dass man sich nicht mehr auseinandergesetzt hätte oder nicht mehr sich auseinandersetzen musste, sozusagen mit der Anbindung dieser Theorie an die Kommunistische Partei, also an Reale, an die Realität des Sozialismus. Und er hebt eben davon ab, diese Diskussion, diese marxistische Diskussion zwischen den Weltkriegen, also etwa Breton, Trotzki, Brecht, Gramsci, Lukács und Breton, die ja alle in der Kommunistischen Partei waren und zum Teil wieder ausgetreten sind oder hinausgeworfen wurden, also die immer sozusagen kämpfen mussten, Theorie und Praxis ins Verhältnis zu setzen und sich also da immer wieder neu justieren mussten, auch jenseits von akademischer Stimmigkeit, wie Werkmeister schreibt. Ich meine, also ich schließe mich ihm da nicht an. Ich denke, dass es auch in der, dass die marxistische Kunsttheorie, wenn es sowas überhaupt schon gibt, also dass jedenfalls diese Versuche auch theoretische, dass die keineswegs sozusagen eine durchgehende Logik haben, sondern eben auch schon theoretische Verwerfungen, also sehr unterschiedliche Positionen hier zutage treten. Trotzdem gibt es tatsächlich einen Umbruch, den ich Ihnen deutlich machen möchte. Dieser Umbruch ist durch den Zweiten Weltkrieg und vor allem durch das Jahr 1939 herbeigeführt worden und hat etwas mit der analogen, in dieser Zeit stattfindenden Blockbildung zu tun, die sich ja auch dann in dieser Kontroverse Adorno versus Lukács, also Abstraktion versus Gegenständlichkeit, ausdrückt. Diese Zäsur des Zweiten Weltkriegs hat auch etwas zu tun eben mit dem Verschwinden oder der Wahrnehmung, dass die Arbeiterklasse als die revolutionäre Trägerschaft von Revolution eigentlich im Westen zumindest zerstört ist, also auch kein Bewusstsein mehr da ist, korrumpiert ist durch Konsum, ein Thema, das Pasolini immer stark gemacht hat. In diesem Zusammenhang ist dann auch eben Adornos und schon Benjamins Versuch zu sehen, dieses revolutionäre Subjekt eben nicht mehr als Klassensubjekt zu intronisieren, sondern es im ideologiekritischen Philosophen und Künstler auszumachen. Auch hier stellt sich aber die Frage nach der Instanz, nach dem Agenten der Veränderung oder Bewusstseinsbildung. Wir werden sehen, dass nicht letzterer, also der Bewusstseinsbildung, eine entscheidende Rolle zukommt in den Theorien, die wir uns angucken, sondern dem sinnlichen Vermögen der Erfahrung. Die Erfahrung ist der Begriff, auf den ich Sie als problematischen besonders hinweisen möchte. Alle Versuche zu einer materialistischen Ästhetik bisher kranken an der Überbetonung von Rezeption im Sinne von Konsumption, Zirkulation und verfehlen somit die von Marx gedachte Priorität der Produktion, durch die sich die Wertschöpfung herstellt, durch die der Konsum also in eine sekundäre Rolle rutscht. Ich komme zunächst auf die Diskussion in den USA und Großbritannien zu sprechen, denn hier gibt es Meyer Shapiro, der genau wie Greenberg in der Partisan Review schreibt, also einem Organ der Kommunistischen Partei. Hier ist bemerkenswert sein Aufsatz über die sozialen Grundlagen der modernen Kunst, die er ganz ähnlich wie Lukács zunächst hier einordnet als den Ausdruck einer müßiggängerischen bourgeoisen Klasse. Er meint, dass diese malerische Fläche, die subjektiv verfügbare malerische Fläche, wie sie etwa in Stillleben von Cézanne oder Landschaften nun bearbeitet wird, dass die gewissermaßen bloß einem verfeinerten Konsum dient. Er redet sogar von einem unmännlichen Interesse an diesen bescheidenen Sujets wie Stillleben und Landschaft, die also dem privaten Raum der passiven Betrachtung zugeordnet werden, eben auch einem femininen Tätigkeitsfeld. Ja, das ist der erste nun noch ganz im Rahmen jetzt auch einer Volksfrontpolitik gedachte Ansatz. Dazu komme ich gleich. Ihm folgt dann doch nach 1939 ein an Trotzki orientiertes anarchistisches Modell und Meyer Shapiro gelangt dann schließlich auch unter Einbeziehung von Deweys Pragmatismus zu einer ganz anderen Position als der hier von 1936, nämlich einer Position, die gerade ganz nahe an der Avantgarde sich anlagert, nämlich von der befreienden Kraft der Avantgarde spricht. Es ist jetzt hier nicht the liberating quality of Avantgarde, hier in den 50er Jahren wird er eben auch zum Vorkämpfer dieser kalten Kriegsrhetorik von der Abstraktion als Weltsprache, die also den freien Westen nun propagiert gegenüber dem Ostblock, gegenüber diesem sozialistischen Realismus, der von oben verordnet wird. Passend dazu etabliert sich eben die New York School, die Meyer Shapiro als Professor eigentlich begleitet und die er alle erkennt, alle diese Künstler der New York School und ist ja da ganz eng in seinem Denken über die Moderne. Er ist auch selber künstlerisch tätig, ist ganz eng mit dem abstrakten Expressionismus dann verbunden. Die Grundlage für diese Hinwendung zur Nachkriegsavantgarde ist seine Aufwertung, seine Auseinandersetzung, seine Wertschätzung des Postimpressionismus, also gerade Vincent van Gogh und Paul Gauguin, die ihm nun so etwas wie eine kapitalismuskritische künstlerische Aktivität verheißen, dadurch, dass sie erstens mal Außenseiter sind, zweitens primitive Kulturen schätzen oder Kulturen, die eben nicht großstädtisch zivilisiert sind, wie Van Gogh eben hier auf dem Land die Bauern darstellt und Gauguin nach Tahiti sich absetzt. Also diese Wertschätzung archaischer Kulturen sind eigentlich sozusagen eine Begründung für die revolutionäre Kraft, dieses Ausdrucksmoment, das aussteigt aus Entfremdung, dass also ein nicht entfremdetes Ausdrucksverlangen, Ausdrucksbegehren ist. Auf diesem Hintergrund deutet er eben auch Pollock, also die Geste Pollocks als in ihrer Ausdrucksqualität. Eine Deutung, die auch nicht weit entfernt ist von der Idee einer existenzialistischen Ausdruckskunst, wie sie Harold Rosenberg gegenüber dem abstrakten Expressionismus formuliert hat. Ja, also auch Pollock wird dieses primitivistische Moment ja zugesprochen. Er wird also verglichen, oder er selber hat eigentlich diese Ebene auch geschaffen durch den Vergleich mit dem Schamanen oder der indianischen Sandmalerei und solche Dinge. Also es ist immer wieder zu sehen, dass hier dieses unentfremdet Vitale der künstlerischen Ausdrucksbewegung immer wieder liiert wird mit dem Rekurs auf ja, vormoderne, vorindustrielle, archaische Kulturen. Auch bei Christopher Cordwell, der auf meiner Liste war, ein sehr interessanter Autor, eigentlich Physiker, der sich dann politisiert hat, mit Marx auseinandergesetzt hat, im Spanischen Bürgerkrieg gefallen ist, das war ja der Höhepunkt der sogenannten Volksfrontpolitik, also einer Politik, wo Kommunisten, Sozialdemokraten und Sozialisten einen antifaschistischen Bund gebildet haben, der ja gerade eben gegen Francos Putsch in Spanien nun wirksam gemacht worden ist. Ja, auch Cordwell ist eben in, Cordwell habe ich jetzt nicht, keine Biofolie, aber Sie haben ihn auf der Liste. Christopher Cordwell hat da eben auch gekämpft und ist dort gefallen und hat vorher ein Buch geschrieben, das heißt Bürgerliche Illusion und Wirklichkeit. Da geht es auch um die Krise der Kunst, wie also bei Meyer Schapiro und später Greenberg, die abgeschnitten ist von ihrem Publikum. Und er schreibt nun eine Geschichte der Entstehung der Poesie. Also er ist dann eher der Literatur zugewandt, nicht der bildenden Kunst. Und auch da taucht, und ich sehe da auch eine Analogie zu Adorno, die Idee eben eines archaischen Ursprungs auf. Ich zitiere hier einen Satz. Der nicht vorhandene wirkliche Gegenstand erscheint als fantastisches Objekt in der Vorstellungswelt. Der Mensch wird durch die Heftigkeit des Tanzes, den Lärm der Musik und den hypnotischen Rhythmus der Verse aus der gegenwärtigen Wirklichkeit, in der es noch keine Ernte gibt, in eine Fantasiewelt versetzt, in der diese Dinge fantastisch existieren. Diese Imagination, so Cordwell, liefere den Mitgliedern des Stammes die Energie, für die Gestaltung ihrer Wirklichkeit tätig zu werden. Also das ist jetzt so das Bild einer Gemeinschaft, die Kunst also benutzt, um ihr Überleben zu sichern, um ihre materielle Produktion zu leisten. Also hier ist das noch gemeinsam da, ne, was in der Gegenwart der Industriegesellschaft nicht mehr da ist. Denn hier, so schreibt Cordwell, liest die große Masse der Menschen nicht mehr. Sie empfindet die Poesie nicht mehr. Und zwar, weil sich eben die Poesie vom konkreten Leben abgewandt hat, genauso wie die industrielle Technik sich eben von diesem Leben abgewandt hat, also Abstraktion auf allen Ebenen. Und er träumt dann eben von einer kommunistischen Poesie, in der das wieder zusammenkommt, also was in der Gegenwart getrennt ist, die Kunst und das Leben. Also das nur in Kürze zu dieser Konjunktur des Archaischen. Die Ausblicke, die von Cordwell und Meyer Schapiro gemacht wurden, werden dann allerdings brüchig vor dem Hintergrund des Endes der Volksfrontpolitik. Also das kann man schon so datieren auf 1939, wo also der Hitler-Stalin-Pakt gemacht wurde, also eine völlig andere Politik dann von der Sowjetunion gemacht wurde und sozusagen die Bindungskräfte, die die Sowjetunion nun für westliche marxistische Intellektuelle hatte, sehr nachlässt. Ne? Also diese Anbindung an die Sowjetunion, also auch von Benjamin, konnte nicht mehr so aufrechterhalten werden, konnte, weil dieses linke antifaschistische Bündnis zu Ende war. In dieser Zeit schreibt nun Greenberg 1939 seinen Essay Avantgarde und Kitsch, und zwar auch in der Partisan Review, also auch in diesem kommunistischen Zusammenhang. Er wendet sich dem Kitsch zu, ich hatte das schon erwähnt, als dem Produkt der industriellen Revolution. Er nimmt wahr, dass es ein Nebeneinander gibt von Hochkunst und Massenkultur, ob das nun solche Titelseiten der Saturday Evening Post sind, die für ihn unter Kitsch fallen, Schlager, Werbung, alles Mögliche fällt darunter, und aber auch eben die Kunst unter Hitler, unter Stalin und nun neuerlich auch unter Mussolini, der in dieser Zeit wohl auch eben von seinem Faible für die Avantgarde abrückt. In Italien ist ja lange noch der Futurismus dann auch eine Staatskunst sozusagen, aber auch Mussolini hätte einen neuen Imperialstil aus der Taufe gehoben und die Futuristen verbannt. Also es gibt dieses Kunstbanausentum der Diktatoren, die also eigentlich dann zusammengehen. So ist also Greenbergs etwas einfache Gleichung, die eigentlich dem Massengeschmack dienen, also sich anpassen dem Massengeschmack, um sozusagen hier Stabilität zu schaffen. Denn, so schreibt Greenberg, nur in stabilen Gesellschaften können die Massen Ehrfurcht für die Kunst ihrer Herren empfinden, in instabilen brauchen und fordern sie sozusagen den Kitsch. Also muss man ihnen sozusagen da ein Ventil liefern. Greenberg meint den Wunsch, das ist ein Vergleich, den er selbst macht, ich komme gleich drauf, Greenberg entlarvt den Wunsch der Aufhebung der ästhetischen Grenze, also dieses sich Weiden am Inhalt, an der Erzählung, am Szenischen selbst, als Unfähigkeit zur Reflexion. Problematisch ist dies nur deshalb, so schreibt er, dadurch, dass es eben keine allgemein anerkannten Inhalte mehr gibt. Er zieht dann Vergleiche mit dem Mittelalter, wo man dann festgelegte Sujets und Glaubensinhalte hat, auf die sich das Volk dann auch berufen kann, was eben nicht mehr der Fall sei. Also weil eben auch deshalb müsse auch der Kitsch eben die volkstümliche Kultur zerstören. Also er spricht kurzum von einer reaktionären Unzufriedenheit, deren Spitze der Faschismus sei. Und er beklagt, dass auch avantgardistische Künstler sich eben auf dem Markt nun bewegen wollen und um des Profites willen sich dieser Kitschforderung anpassen würden. Dagegen stellt er nun seine Idee der autonomen Kunst mit Picasso und anderen, die nun dadurch sich definiert nach Greenberg, dass sie eben nicht den Blick frei gibt, also nicht transparent ist auf die Inhalte, die sie darstellt, wie jetzt hier Repin, sondern dass sie den Betrachter auffordert, die Mittel des Mediums der Malerei nun zu reflektieren und also erst in diesem Vermittlungsschritt nun auch das Sujet zu würdigen als ein in bestimmter Weise dargestelltes. Also er spricht davon, dass die Malerei als Hochkunst die Nachahmung nachahmt. Also das ist sozusagen die Denkfigur der Selbstreflexion der Kunst, die er für die wahre Kultur eben hier hochhält, also die für ihn die wahre Kultur ausmacht. Und weil sie eben den Betrachter nicht eben in die Rolle des passiven Empfängers rückt, sondern ihm die Reflexion ihrer Mittel anbietet und ihn also sozusagen als ein aufgeklärtes und gebildetes Individuum adressiert. Ja, das ist natürlich ein höchst elitärer Kunstbegriff, also der hier auch nicht zum ersten Mal auftritt, sondern Greenberg hat ihn von Hans Hofmann. Hans Hofmann war ein deutscher Künstler, der in New York eine Kunstschule aufgemacht hat und dort die ganzen abstrakten Expressionisten unterrichtet hat und der eben auch mit Greenberg zu tun hatte. Und von ihm hat er eigentlich diesen Begriff der Gattung oder des Mediums, wie er selbst schreibt, also dass die Kunst eigentlich ihre Verfahrensweisen selbst zum Thema mache. Man muss sagen, dass Hans Hofmann natürlich aus München kommend, unter anderem München, dann Paris, dass er wohl Wölflin gelesen hat oder eben auch Kandinsky, dass es also doch formalistische, psychologistische Ansätze sind, die Greenberg hier stark macht. Dafür spricht auch sein später stark gemachter Begriff des Optischen, Also die Malerei, die eben zum Optischen gelangen muss, also alles abwirft, was ihr nicht gemäß ist, ihre plastischen Werte, die für die Skulptur wichtig sind, die erzählerischen Werte, die für die Literatur wichtig sind. Also sie soll eben den ihr eigenen medialen Charakter des Optischen hervortreiben, was dann eben auch dieses Dogma der Flächigkeit unterstreicht. Ne? Also Flatness ist ja der Schlüsselbegriff bei Greenberg, der dieses Modell, was er in Avantgarde und Kitsch entwickelt, dann später 1960 zum Konzept des Modernismus weiterentwickelt hat. Übrigens auch unter Verweis auf Kant und die Kritik der reinen Vernunft von Kant. Also hier macht er so einen interessanten Vergleich, dass die Kunst sich auf sich selbst zurückbezieht, so wie sich die Vernunft bei Kant auf sich selbst zurückbezieht. Bei Greenberg ist das aber eben doch nicht im Sinne von Kant differenziert, sondern diese Flächigkeit der Malerei, die sie selbst ausstellen soll und die ihren wahren Kunstcharakter ausmacht, führt das doch aber zu einem bloß essentialistischen und insofern romantischen Archaismus wieder zurück. Also die Malerei, die sozusagen ihr Wesen abbildet, ne, ist also ein Konzept, das nicht an die Dialektik der kritischen Theorie heranreicht, zu der ich jetzt nochmal komme, die also mit Benjamin und Adorno verbunden ist. Benjamin hat dann ja in den 30er Jahren da den Kontakt zum Institut für Sozialforschung gewonnen und ist da als Mitarbeiter tätig gewesen. Und Adorno hängt vielfach von Benjamins Forschung ab. Ich möchte kurz benennen ein Fragment, auf das ich schon hingewiesen hatte, das hier nicht aufgeführt ist, ein Fragment von 1920, ganz früh. Kapitalismus als Religion heißt dieses Fragment, das insofern für uns interessant ist, weil und auch gerade in der Forschung großes Interesse findet, weil es eigentlich schon diagnostiziert eine vom Tauschwert verheerte Gesellschaft. Er schreibt, Zitat, es ist der Kapitalismus eine reine Kultreligion, vielleicht die extremste, die es je gegeben hat. Es hat in ihm alles nur unmittelbar mit Beziehung auf den Kultus Bedeutung, er kennt keine spezielle Dogmatik, keine Theologie. Der Utilitarismus gewinnt unter diesem Gesichtspunkt seine religiöse Färbung. Er hat dann noch zwei andere Bestimmungen also für diesen Kult des Kapitalismus, nämlich den der Permanenz, das heißt, es gibt überhaupt keine Unterbrechung, es gibt keine Sonntage, es gibt keine Feiertage, sondern das Prinzip der Wertschöpfung, sozusagen, wenn man es jetzt mal auf diesen Begriff bezieht, das Prinzip der Wertschöpfung kennt also keine Pause, keine Unterbrechung. Und die dritte Bestimmung ist dann, es gibt keine Entsühnung, ne, in diesem Kult, also es ist eine Religion ohne Entsühnung, insofern natürlich paradox, also ein Kult, der nur eben Gewinn verspricht, Glück verspricht, indem er eben ausgeübt wird, also indem die Teilnehmer an diesem Kult ununterbrochen teilnehmen. Also es ist die Herrschaft sozusagen des Tauschwerts gemeint, also die Unterwerfung, und insofern scheint er eben schon heutige Zustände, wo ja alles eigentlich diese Wertform angenommen hat, scheint er heutige Zustände quasi schon zu antizipieren. Allerdings ist auch seltsam an diesem Fragment oder ist seltsam an diesem Fragment, dass er hier etwas weglässt, nämlich die Kunst. Die Kunst, die ja eigentlich als die Religion des Bürgertums nun von anderer Seite bezeichnet worden ist, also die im Sinne der Kompensation oder des Festhalten des Humanen, ja von Schiller der kapitalistischen Verwertung entgegengestellt wird. Ne? Also das fehlt hier interessanterweise. Das ist mir auch jetzt erst so richtig aufgefallen. Es würde dann ja in dem Sinne nur passen, dass auch er nun die Kunst unter diesen wahren Charakter fasst, also sie zu etwas kulinarisch Genossenem macht, so wie das in dem Adorno-Zitat auch gemeint war, das ich Ihnen letzte Woche gezeigt habe. Aber so schließt sich ja die Frage notwendig an, wie denkt denn Benjamin von dieser Totalität des wahren Charakters aus? Nun eine Kunst, die jetzt vielleicht auch Widerständigkeit entfaltet gegenüber diesem Verhängnis des utilitaristischen Verwertungsinteresses. Er versucht dies, und ich meine, dass er tatsächlich keine Ausdifferenzierung der Kunst gegenüber der Ware anstellt, sondern er versucht, die politische Kraft der Kunst aus der Erfahrung von Erfahrungslosigkeit abzuleiten. Letztere, die Erfahrungslosigkeit, glaubt er aus einer Lektüre von Marxens Darlegung des zerstückelten Arbeitsprozesses schließen zu dürfen. Den habe ich hier aufgeschrieben, und ich benutze dabei ein mir bekannt gewordenes, eine Bachelorarbeit von Moritz Röger, der hier auch anwesend ist, die mir hier ermöglicht, auf diese Stelle Bezug zu nehmen, die nämlich verglichen wird in dieser Bachelorarbeit, die sich um Lukács und Benjamin im Vergleich kümmert, in ihrer unterschiedlichen Sicht auf die Architekturmoderne. Also das ist ein sehr interessanter Vergleich von Marx und Benjamin, an den ich hier weitere Überlegungen knüpfen möchte, diese Idee von Benjamins Erfahrungslosigkeit betreffend. Ich zitiere, also Marx jetzt aus dem Kapital: Während die Maschinenarbeit das Nervensystem aufs Äußerste angreift, unterdrückt sie das vielseitige Spiel der Muskeln und konfisziert alle freie körperliche und geistige Tätigkeit. Selbst die Erleichterung der Arbeit wird zum Mittel der Tortur, indem die Maschine nicht den Arbeiter von der Arbeit befreit, sondern seine Arbeit vom Inhalt. Aller kapitalistischen Produktion, soweit sie nicht nur Arbeitsprozess, sondern zugleich Verwertungsprozess des Kapitals, ist es gemeinsam, dass nicht nur der Arbeiter die Arbeitsbedingungen, sondern umgekehrt die Arbeitsbedingungen den Arbeiter anwenden. Aber erst mit der Maschinerie enthält diese Verkehrung technisch handgreifliche Wirklichkeit. Durch seine Verwandlung in einen Automaten tritt das Arbeitsmittel während des Arbeitsprozesses selbst dem Arbeiter als Kapital gegenüber, als tote Arbeit, welche die lebendige Arbeitskraft beherrscht und aussaugt. Ja, das Zitat von Benjamin, das diesem entgegengehalten wird, lautet: Der Handgriff des Arbeiters an der Maschine ist gerade dadurch mit dem vorhergehenden ohne Zusammenhang, dass er dessen strikte Wiederholung darstellt. Indem jeder Handgriff an der Maschine gegen den ihm voraufgegangenen ebenso abgedichtet ist wie ein Coup der Hasardpartie gegen den jeweils letzten, stellt die Fron des Lohnarbeiters auf ihre Weise ein Pendant zu der Fron des Spielers. Beide Arbeit ist von Inhalt gleich sehr befreit. An dieses Letzte, also diesen Verlust von Zusammenhang des einen Handgriffs mit dem anderen, mit dem vorhergehenden Handgriff, diese Unterbrechung, dieses Staccato, verbindet Benjamin im Zusammenhang dieses Zitats mit dem Verlust von Erfahrung. Erfahrung wird abgeschnitten. Ne? Also das ist der Zusammenhang, aus dem er das hier ableitet. Hier an dieser Stelle leitet er es aus, ist es tatsächlich interessant, wie er sich hier auf Marx bezieht. An anderer Stelle, und darauf habe ich in meinem Buch das ikonoklastische Bild hingewiesen, an anderer Stelle bezieht er sich auch auf Freud, und da ist genauso festzustellen, dass er Freud eigentlich umkehrt, wie er hier Marx umkehrt. Denn Marx geht es ja hier um etwas anderes. Also Marx geht es hier nicht um Erfahrungsverlust, sondern um die Entfremdung vom Arbeitsprodukt. Also dass der Arbeiter, dass die Entleerung der Arbeit bedeutet, dass der Arbeiter sie nicht aneignen kann, also als Produkt, sondern dass er eben der Maschine als der toten Arbeit sich konfrontiert und nur als ihr Anhängsel quasi tätig ist. Also diese Entfremdung, also auf der Produktionsebene, ist das Thema von Marx, das nun Benjamin umdeutet in das Verlorengehen von Erfahrung. durch den Vergleich mit dem Spiel, also das Spiel, also ich nehme an, es ist sowas wie Würfelspiel oder Glücksspiel gemeint, also diese verschiedenen Einsätze, die man da am Spieltisch macht, die werden eigentlich mit diesem Staccato der Fließbandarbeit hier verglichen. Dadurch bringt er eigentlich diese Ebene auch schon des Ästhetischen hinein, ne, also das Spiel eigentlich als Urform des Ästhetischen. Und das ist dann eigentlich eine Basis und man merkt, wie er modelliert, also dass er eigentlich nicht den ursprünglichen Gedanken jetzt aufnimmt, sondern dass er hier seine eigene Konzeption entfaltet mit der Idee des, wie es heißt, positiven Barbarentums und dem Konzept der zerstreuten Erfahrung. Das sind zwei Topoi bei Benjamin, die alle hier andocken, also an diesem Bild der Staccato-Arbeit, der Arbeit, die nicht mehr in einer Kontinuität stattfindet und hier deshalb Erfahrung unterbindet. Denn Benjamins Idee ist es nun, das heißt, da rekurriert er auch auf ältere Konzepte, seine Idee ist es, dass man aus dem Einbekennen dieses Erfahrungsverlustes, ne, also dass man durch die Bestätigung, durch das Leben, das Bejahen, das Affirmieren dieses Erfahrungsverlustes nun doch ein neues kreieren könnte. Die Kunst soll sich also die Erfahrungslehre quasi zu eigen machen, um aus ihr das Neue zu schöpfen. Hier wird auch eine andere Ebene noch im Kunstwerkaufsatz einbezogen, nämlich der Film. Der Film soll etwas Ähnliches erlauben, nämlich insofern, als der Film der Film erfordert sozusagen eine Wahrnehmung, die dem Arbeiter an der Maschine insofern entspricht, als sie eben nicht mehr die kontemplative, sondern die zerstreute Wahrnehmung fordert. Also ein Parieren quasi, also ein teilweise passives, aber dann sozusagen in der Reaktionsweise auch schnelles Reagieren auf die Reize, also auf die Signale, die der vorbeilaufende Film hier aussendet. Also dieses Parieren der Schocks ist sozusagen ein anderes Bild, eine andere Metapher, die dieser Maschinenarbeit gleichgeordnet wird. Und daraus glaubt Benjamin aber sogar, eine neue kollektive Qualität von Kunst ableiten zu können. Von hier aus meint er auch, und das wird in der besagten Bachelorarbeit ausgeführt, von hier aus meint er auch im funktionalistischen Bauen, in dem sozusagen dieses Tabula rasa gemacht worden ist, in dem dieses neue Barbarentum nun realisiert ist, von hier aus glaubt er auch eben im funktionalistischen Bauen eine fortschrittliche Alternative zur historistischen Ornamentseligkeit erkennen zu können, womit er eben auch doch wieder auch ganz ähnlich argumentiert wie die russischen Avantgarde-Künstler. Die ästhetische Bejahung der Verdinglichung soll demnach umstandslos zu ihrer kritischen Aufhebung umgewidmet werden können. Also das ist genau das Argument, an dem auch dann Adorno ansetzt mit seinem Kunstbegriff. Dazu komme ich gleich. Nur noch der Hinweis, und ich meine, dass ich das nachgewiesen habe, dass Benjamin nun hier in Wahrheit eigentlich einen älteren Begriff der Erfahrung, den er von Baudelaire geerbt hat, also einen romantischen Erfahrungsbegriff, dass er versucht, diesen sozusagen mit einer marxischen Grundlage zu verknüpfen, also dass wir hier ein Pastiche auch haben, ein theoretisches Pastiche aus Romantik und Marx. Das ist dann nicht ganz anders bei Adorno, der allerdings ja widerspricht Benjamin. Aber wir gehen erstmal nochmal weiter mit Benjamin und seinem metaphorischen Denken. Ich habe hier den Klee mitgebracht, zu dem Benjamin sich in seinen geschichtsphilosophischen Thesen geäußert hat und der uns seine Vorstellung von einer kritischen, von einer widerständigen Kunst sehr indirekt allerdings mitteilt. Ich lese mal vor. Es gibt ein Bild von Paul Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Also vielleicht nochmal. Das ist natürlich keine Deutung jetzt im Sinne von Kunstwissenschaft zu diesem Klee-Bild, sondern er nimmt es sozusagen als Metapher für seine, für sein Geschichtsbild oder für sein Bild des materialistischen Historikers. Also der Angelus Novus, der als der Engel der Geschichte ist, ist der historische Materialist. Und das kann der Wissenschaftler sein, das kann der Künstler sein, das kann der Philosoph sein. Das ist sozusagen das revolutionäre Subjekt, das sich konfrontiert mit der Vergangenheit, die als eine Trümmerlandschaft, als eine Geschichte der Opfer gesehen wird, ne, um sozusagen diesen Opfern Rettung zuteil werden zu lassen. Das ist diese Idee der revolutionären Jetztzeit, also des Tigersprungs ins Vergangene, so heißt es an einer anderen Stelle, der vom Historiker geleistet werden muss, um eben in diesem dialektischen Bild aus Gegenwart und Vergangenheit, Wahrheit und die Erlösung, er bedient sich ja da eines wirklich messianischen Vokabulars, zu leisten. Also hier wird einmal Stellung bezogen gegen den Historismus als die bürgerliche Geschichtswissenschaft, die ja von einem Einfühlen in die Geschichte ausgeht und diese Geschichte, die sie bearbeitet, sozusagen isoliert gegen die Gegenwart. Also die gewöhnliche, also auch heute übliche Geschichtsschreibung stellt ja nicht sozusagen die Verknüpfung mit der Gegenwart des Wissenschaftlers her, sondern meint, dass sie die geschichtlichen Geschehnisse so klärt, wie sie gewesen sind. Also dieser Objektivitätsanspruch, der wird hier torpediert und das wird eben im Sinne dieser revolutionären Jetztzeit die Verbindung mit dem Jetzigen gefordert. Er spricht von einer Konstruktion der Geschichte und das ist sozusagen der Unterschied gegenüber dem Historismus, aber auch gegenüber dem linearen Fortschrittsdenken, wie es also auch die Sozialdemokratie ausgezeichnet hat, die sozusagen ihr Geschichtsbild immer nach vorne ausgerichtet hat, also auf eine schöne Zukunft hin ausgerichtet hat. Insofern ist also diese Zurückwendung hier bei Benjamin ein Widerspruch gegen dieses Fortschrittsdenken. Aber, so muss man eben sagen, es ist auch nicht eine Konstruktion von Geschichte, die sich nun das Klassendenken von Marx zunutze macht, also es ist zwar in den geschichtsphilosophischen Thesen wird der Klassenbegriff zwar benutzt, aber hier ist doch auffällig, dass es hier diese Konstruktion der Geschichte gibt im Sinne einer Erfahrung, die dieses Subjekt macht. Also diese schnell vorbeihuschende Bilder der Vergangenheit, die erlöst werden sollen, eben im dialektischen Bild, in der Arbeit des Historikers. Das ist offensichtlich eben eine Aufnahmefähigkeit, die diesem Subjekt eignet. Und hier haben wir eben also auch wieder doch diesen, wenn auch nicht ausgesprochenen, Wert der Erfahrung, der hinter dem Begriff der Konstruktion steht. Und ich möchte Ihnen jetzt vorführen, dass Adorno dieses Bild aufgenommen hat. allerdings mit einer etwas anderen Akzentuierung. Ich komme also jetzt noch mal kurz auf Adorno zu sprechen, bevor ich auch in aller Kürze seine Rezeption Ihnen darlege. Adorno macht auch in seinem Kunstbegriff einen interessanten Wandel durch. Es gibt nämlich einen langen Vorlauf zu seiner ästhetischen Theorie, der zurückreicht bis 1931, 32. Aus dieser Zeit gibt es bereits eine überlieferte Vorlesung, die er hier in Frankfurt gehalten hat, also ein Kollegheft, wo Skizzen von Adorno nachlesbar sind. Und hier, hier in dieser Vorlesung, die Sie auch finden, die Sie lesen können, nimmt er kritisch Stellung nicht nur zu einer psychologistischen Ästhetik, die mit dem Namen Volkelt verbunden ist, Johannes Volkelt, damals also ein bekannter Autor, sondern er hat auch noch einen Kunstbegriff, der gewissermaßen offen ist, der also die Indienstnahme von Kunst für eine revolutionäre politische Praxis durchaus erwägt. Also er spricht von einem funktionalen Kunstbegriff, also etwas, was er dann nach dem Krieg eben offensichtlich mit einer ganz bestimmten politischen Erfahrung im Hintergrund nicht mehr tut. Also da schließt sich sozusagen dieser Kunstbegriff und dann entwickelt er ja auf der Grundlage eben auch von Benjamin einen autonomen, einen ganz stark eben durch die monadische Geschlossenheit ausgezeichneten Kunstbegriff. Ich hatte schon gesprochen von der Dialektik der Aufklärung zusammen mit Horkheimer, von der Kulturindustrie-These und der Ideologienlehre. Wir haben gesehen, dass er Kunst als Korrektiv einer zwangsläufig abgründigen instrumentellen Vernunft versteht. Wir haben auch gesehen, dass er keinen direkten Bezug auf sozialistische Politik oder Arbeiterbewegung wählt und auch das marxistische Vokabular nur sozusagen zwar anwendet, aber nicht vertieft. Und die Rede war auch schon eben von einer anthropologischen Basis, also die das Menschliche sozusagen bis in die Urzeiten verfolgt. Also ich hatte auch immer von dem Schamanen gesprochen, der in der Dialektik der Aufklärung eben dieses noch nicht entfremdete Naturverhältnis modelliert oder das Muster abgibt für eben dieses Verhältnis, das eigentlich doch in der Kunst aufbewahrt wird. Auch wenn er da immer große Vermittlungsoperationen macht, soll doch eigentlich diese nicht entfremdete Naturbeziehung doch eine Basis abgeben für das, was er eben die aufklärerische Bedeutung von Kunst, was er für diese aufklärerische Bedeutung von Kunst versteht. Diese anthropologische Basis, die also auch bei archaischen Kulturen ansetzt, bezieht nicht ein, und das muss man sich ganz klar machen, den Gedanken von Marx, dass ja für Marx erst die kapitalistische Gesellschaft diese menschliche Gleichheit eigentlich realisiert, die es vorher nicht gibt. Der Sklave ist nicht Mensch, der Sklave ist ein Ding, ne? Und auch der Leibeigene, ne, ist eben nicht in dem Sinne Mensch wie der Grundherr, ne? Also erst der Kapitalismus mit der abstrakten menschlichen Arbeit, und das ist sozusagen auch die revolutionäre Bedeutung des Kapitalismus für Marx, erst der Kapitalismus schafft diese Gleichheit, diese menschliche Gleichheit, auch wenn sie natürlich politisch nicht eingelöst wird, aber im Ökonomischen. Das wird sozusagen von den anthropologischen Ansätzen nicht wahrgenommen oder eigentlich gerade umgekehrt, weil auch gegenüber Freud ist es eigentlich eine Unmöglichkeit, sozusagen solchen archaischen Gesellschaften nun irgendeine Art von idealen Charakter zuzuweisen, was man auch mit Freuds Totem und Tabu nicht machen kann. Also die Urhorde, ne, und diese kannibalistischen Gebräuche, die ja noch sublimiert im Christentum sich fortsetzen, also die können eigentlich nicht wirklich die Grundlage für irgendwelche egalitären Utopien abgeben. Das ist das große Problem dieser ethnologisch-archaisch-anthropologischen Argumentationen. Ja, er hat dann in der ästhetischen Theorie dieses Konzept der Werkautonomie, einer kritischen Werkautonomie, einer Autonomie, die sich selber kritisiert, entwickelt und eben Kritik im Sinne von Gesellschaftskritik in diese Immanenz verlagert und hierbei ist auch, wie wir gesehen haben, hin und da eben seine Idee einer Gattung der Mediennatur auch ganz wichtig. Lesen Sie dazu die Kunst und die Künste, ein ganz wichtiger Aufsatz. Ja, er hat also genau wie Benjamin den Anspruch, dass Kunst Kritik an der Verdinglichung leisten kann, obwohl sie eben, und da nimmt er Benjamin auf, so geleistet werden soll, dass sie zunächst über eine Affirmation an das Verhärtete wirksam wird. Erwähnt hatte ich auch seine Kritik an Brecht und an Lukács. An Benjamin hat er, also für seine Beziehung zu Benjamin ist wichtig, dass er das Konzept der Aurazerstörung und der Erfahrungsarmut aufgenommen hat, dass er hegelianisch einem dialektischen Begriff der Kunst zuführt. Also da, also dieser Kunstwerkbegriff, die Werkbezogenheit, das kennzeichnet ihn gegenüber Benjamin aus. Das gibt es ja bei Benjamin nicht, der vor allem eben an die Aurazerstörung, also an die Auflösung des Werks, dann doch seine Hoffnungen knüpft. Ungelöst bleibt aber, also obwohl Adorno gegenüber Benjamin eben diese Bedeutung des Werks hervorhebt, bleibt doch ungelöst das Problem der, ich nenne es, homöopathischen Mimesis, also diese Austreibung der Verdinglichung durch Verdinglichung oder durch Affirmation ans Verdinglichte. Ne? Homöopathie ist ja so etwas, dass man eben mit dem Gift sozusagen etwas heilt. Ne? Also so ähnlich ist es eigentlich gedacht, diese Affirmation ans Verhärtete. Das bleibt eben als oder kritische Anschmiegung ans Verhärtete, so wird es auch öfter ausgedrückt. Diese findet ja im Inneren des Kunstwerks statt und soll es in die Lage versetzen, ein Nichtseiendes zur Erscheinung zu bringen. Und jetzt komme ich zu meiner Stelle, die ich hier noch ein bisschen kommentieren will, weil er hier in diesem Passus, wo es um die Erscheinung geht, das Kunstwerk, das etwas zur Erscheinung bringt, weil er hier sich auf Klees Angelus Novus bezieht. Ich lese mal vor. Und zwar geht es erstmal, erzählt er so ganz nonchalant einen Witz. Ist etwas schwierig zu verstehen, aber ich lese mal vor. Ein alberner Soldatenwitz aus wilhelminischer Zeit berichtet vom Offiziersburschen, den sein Vorgesetzter eines schönen Sonntags in den Zoologischen Garten schickt. Aufgeregt kommt er zurück und sagt: Herr Leutnant, solche Tiere gibt es nicht. Seiner Reaktionsweise bedarf ästhetische Erfahrung ebenso wie jene dem Begriff der Kunst fremd ist. Mit dem burschenhaften Deimaxein sind auch die Kunstwerke eliminiert. Der Angelus Novus von Klee erregt es gleich den tiermenschlichen Gestalten der indischen Mythologie. In jedem genuinen Kunstwerk erscheint etwas, was es nicht gibt. Also es ist sehr verrätselt und ich habe also ewig lang rumgeknabbert überhaupt an dieser Passage über die Erscheinung. Aber ich denke, er verrätselt es auch absichtlich, weil er hier doch problematische Prämissen also zur Geltung bringt, nämlich die Wiederkehr sozusagen einer vorkünstlerischen magischen Epoche, eigentlich darum geht es, denn Deimaxein, also das, was der Witz hier illustriert, Deimaxein ist wohl so etwas wie Dämonenzauber, Zauberei, Magie, ne? Also das, was der Offiziersbursche hier berichtet, dass er also Tiere sieht, die hat er nie gesehen und er sagt einfach, die gibt es nicht, ne? Der Subtext dazu ist ja eigentlich, also die Auflösung dieses Witzes ist es, also er meint eigentlich, das ist ein Zauber, ne? Das ist eigentlich hergezaubert, die gibt es nicht wirklich, die sind sozusagen Produkt einer Zauberei. Das ist ja eigentlich der Inhalt, das ist mir auch erst nach langem klar geworden. Und das meint Adorno hier, dass die ästhetische Erfahrung, auf die er sich ja auch stark bezieht, den Erfahrungsbegriff, dass diese eben rekurriert auf diese magische Ebene, dass also das Kunstwerk eben jenseits des traditionellen Kunstbegriffs, also jenseits von Komposition und ja, allem, was das Kunstwerk und seinen Schein ausmacht, dass es also doch an etwas rührt, was der Kunst vorausgeht, nämlich diesen Schauder der archaischen Epoche, also dieses Mana, ne, diesen Zauber, der eben verknüpft wird mit einer Epoche, die eben diese Verdinglichung nicht kennt. Also das, diese Evokation des magischen Zaubers wird hier als das kritisch Widerständige des Kunstwerks angedeutet mit sehr vielen Umwegen, und dieser Vergleich mit der indischen Mythologie, also ich habe mal gegoogelt, ich habe keine Ahnung, was es hier ist, aber es ist indisch und irgendeine Gottheit, und an sowas erinnert Adorno hier, wenn er sagt, der Angelus Novus von Klee erregt es, also diesen Zauber gleich den tiermenschlichen Gestalten der indischen Mythologie. Ne? Das ist dann hier der ja ganz explizit gegenüber Benjamin gemachte, die Abweichung gegenüber Benjamin ist die, dass er hier dieses Bild von Klee nun einsetzt, nicht als Bild des historischen Materialisten, sondern als Bild des genuinen Kunstwerks. Also der Angelus Novus steht jetzt nicht mehr für die Person dieses historischen Materialisten, sondern der Angelus Novus steht für Adornos Begriff des Kunstwerkes, in dem etwas erscheint, was es nicht gibt, also in dem dieses Vorkünstlerische aufbewahrt ist, die authentische Natur sozusagen, die hier eben in dem grotesken Mischmasch aus Mensch und Tier herbeigezogen wird. Das ist übrigens ein Beispiel, also dieses Groteske der archaischen Kunst wird ja von Hegel der symbolischen Kunst zugeordnet. Oder der früher, bin ich jetzt gerade ganz gar nicht sicher, also jedenfalls der Kunst vor der klassischen Epoche. Ne? Also insofern bezieht sich Adorno da ganz bewusst auf hier diese Vorzeit. Ja, da kann man doch nicht umhin, etwas Richtiges zu finden in dieser Beurteilung von Raymond Geuss, der sagt am Ende seines Essays über Adorno's Aesthetics, "This doesn't in the mean seem to me an aesthetic view, but a religious one." Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, die ganze Ästhetik von Adorno sozusagen als religiöse zu deuten, aber gerade eben dieser Begriff der Erscheinung scheint mir doch ein religiöses Paradigma zu enthalten, dass eben das dialektische Prinzip seiner Kunst doch eher wieder relativiert. Also dialektisch wäre ja der Begriff der Erscheinung, wenn er sagen würde, wie es auch Hegel tut, dass die Erscheinung das Wesen negiert. Und gerade dieser Punkt, also gerade diese Logik der Dialektik wird an dieser Stelle ausgesetzt. Das ist ein großes Problem der ästhetischen Theorie. Ich möchte aber trotzdem ihm weiterhin Adorno empfehlen, und zwar, weil ich denke, soweit meine Lektüre jedenfalls reicht, dass die Rezeption der ästhetischen Theorie noch viel weiter wegführt vom materialistischen Kern der ästhetischen Theorie. Und zwar, weil entweder klassisch-positivistische Ansätze angelegt werden, wie von Werkmeister, oder aber systemtheoretische und semiotische angelegt werden, die in sich interessant sein mögen, die aber eben nicht mit einer dialektischen Konzeption von Geschichte und Kunst kompatibel sind. Ein Beispiel, mit dem ich mich sehr ausführlich befasst habe, ist die Theorie der Avantgarde von Peter Bürger, der in unserem Feld auch ein wichtiger Autor ist. Die war ja enorm einflussreich, diese Theorie der Avantgarde, kann ich hier nicht wiedergeben. Ich möchte Sie verweisen auf eine ganz ausführliche Auseinandersetzung in meinem Buch Das ikonoklastische Bild. Ich habe ein ganzes Kapitel dieser Theorie der Avantgarde gewidmet und hier rausgearbeitet, wie er eigentlich mit seinen Ansätzen Adorno überhaupt nicht gerecht werden kann, weil er nämlich alles, was bei Adorno dialektisch ist, gerade seinen dialektischen Kunstbegriff, nur rätselhaft findet und ihn eigentlich formalistisch auflöst, auch im Sinne der Systemtheorie von Luhmann auflöst. Die Systemtheorie von Luhmann ist deshalb nicht mit Adorno vereinbar, weil Luhmann nimmt selbst Stellung gegen Adorno in dem Sinne, dass er sagt, die Autonomie der Kunst ist nicht etwas, was sie von der Gesellschaft abhebt, sondern es geht um die Autonomie in der Gesellschaft. Also es ist nur ein Teil, das ist bei Adorno natürlich auch gedacht, aber dieser Doppelcharakter des autonomen Kunstwerks bei Adorno wird hier verengt eben auf diese affirmative Bedeutung des autonomen und selbstreflexiven Kunstwerks, also der Institution Kunst, deren reflexives Potenzial also nicht zu einer gesellschaftskritischen Potenz sich entfalten kann. Also ich habe, wie gesagt, das können Sie da alles nachlesen, deshalb möchte ich das jetzt hier auch nicht einfach verdoppeln. Ich möchte aber noch mal hinweisen, weil ich weiß, dass auch hier gearbeitet wird in Bezug auf die Prüfung an dem Begriff der Ware, hier noch mal auf eine ganz interessante Position hinweisen von dem Philosophen Hans-Heinz Holz, der hier genau in diesem Zusammenhang vom Kunstwerk zur Ware publiziert hat, der sich also dieser Marx-Grundlage stellt. Und im Documenta-Katalog von 1972, das war die Documenta 5, den einführenden sehr langen Essay über das ästhetische Zeichen geschrieben hat, indem er sich eben auch über den wahren Charakter der Kunst auslässt. Und hier finden Sie die erstaunliche Formulierung, die uns wieder zurückbringt zu dem Problem, was ich bei den Texten von Isabel Graf angesprochen hatte. Ich zitiere, erscheint in der Ansammlung von Waren der gesellschaftliche Reichtum, wie Marx sagt, und sind Waren, wie Marx zeigt, auf den gemeinsamen Nenner ihres Tauschwerts, als des allgemeinen Äquivalents, das für jedes Gebrauchsding im Tauschhandel eintreten kann, zu bringen, so stellt das Kunstwerk, das keinen Gebrauchswert hat, den reinen Wert an sich, also die geistige Substanz des Wertes dar. Es ist in der bürgerlichen Gesellschaft der ideologische Gegenstand par excellence, nicht Kraft der von ihm mitgeteilten ideologischen Inhalte, die nun auch gleichgültig werden, sondern Vermöge seines bloßen Daseins. Also auch hier ist nochmal entgegenzutreten dieser Verwendung des Wertbegriffs, der sich bei Marx eben auf die materielle Produktion und eben nicht auf die Kunst als Kunst bezieht, höchstens eben auf ihre Vehikel, also das Gemälde, die CD, das Buch. Natürlich, das sind Waren, die auch wertschöpfend sind, aber die Kunst als Kunst ist eben im Sinne von Marx Ideologie und hat natürlich auch, wie die Wissenschaft, ist das sozusagen ja nicht, also auch wenn man sozusagen das Gemälde jetzt mal als Ware nimmt, dann kann man ja auch nicht davon absehen, dass diese Ware einen Gebrauchswert hat, abgesehen davon, dass im Unterschied jetzt zu dieser Formulierung der reine Wert an sich, dass es den bei Marx ja gar nicht gibt, sondern Wert, Tauschwert ist nur sozusagen im Körper, also eines Gebrauchs, Gebrauchswerts denkbar. Also ist nur in dieser Synthese mit dem Gebrauchswert denkbar. Und natürlich hat Kunst wie Wissenschaft auch einen Gebrauchswert. Also Erkenntnis ist ein Gebrauchswert, Dekoration ist ein Gebrauchswert. Also das ist hochproblematisch und zeigt also diese umstandslose, also diese recht willkürliche, diesen willkürlichen Einsatz oder die willkürliche Verbindung von den Bestimmungen von Marx, die er für die materielle Produktion macht, für die ideelle Produktion der Kunst. Das Problem aus dieser Bestimmung hier des sogenannten Warencharakters der Kunst folgt dann am Schluss, wo sich dann Hans-Heinz Holz fragt, inwiefern denn Kunst eine menschenbildende Aufgabe habe, also inwiefern sie dann über einen bloßen Unterhaltungswert und also ideologischen Wert hinausgeht. Da nimmt er aber gar nicht mehr Bezug zu diesen Ausführungen nach Marx, sondern er benutzt dann plötzlich eben den Begriff des ästhetischen Werts, der in gar keiner Beziehung mehr steht, zu diesem Tauschwert, der hier gemeint ist, und versucht also auf dieser Grundlage dann hier eine Kritik an der bloßen Kompensationsfunktion von Kunst zu machen. Also es ist keine konsistente Argumentation, die hier angebunden werden kann und die den kritischen Wert von Kunst in irgendeiner Weise darlegen könnte. Mein Verdacht ist, und das wäre eben ein Auftrag, ein Forschungsauftrag, ist, dass der Versuch einer semiotischen Kunstanalyse, der hier ja unternommen wird und Hans-Heinz Holz im Begriff des ästhetischen Zeichens aufruft, dass hier mit dieser zeichentheoretischen Universalisierung des Ästhetischen ein solcher Begriff von Kunst, also ein dialektischer Begriff von Kunst und eben eine Funktion der Ideologiekritik von Kunst gar nicht gedacht werden kann, weil eben die Zeichenfunktion eigentlich immer nur als positive gedacht werden kann. Zuletzt, wenn Sie noch erlauben, würde ich gerne auf Tomberg zu sprechen kommen, ein marxistischer Kritiker und Lukács-Schüler, der ja in gewisser Weise Lukács' Blick auf die dekadente Moderne korrigiert hat, indem er nämlich auch auf die Abstraktion Bezug genommen hat. Er hat in Berlin seine Doktorarbeit geschrieben über Nachahmung als Prinzip der Kunst, an die sich dann diese weiteren Schriften zur Mimesis der Praxis und so weiter anschließen. Mimesis der Praxis, damit meint er eben die Rolle der Kunst in Bezug auf die Praxis, die gesellschaftliche Praxis. Er würdigt auch Adorno, dem er aber interessanterweise vorwirft, dass seine Dialektik nicht dialektisch genug sei, und zwar deshalb, weil sie die Positivität auslasse. Also die negative Dialektik, so sagt er ja ganz richtig, ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst, weil wenn etwas dialektisch ist, dann kann es nicht nur negativ sein. Und diese Positivität, die ist seinem Mimesis-Begriff inhärent. Allerdings muss man eben sagen, dass auch er eben mit dem Mimesis-Begriff arbeitet, wie auch Lukács übrigens und eben Adorno, den er für die Rolle der Widerspiegelung eben nach Marx einsetzt. Das wäre jetzt ein längeres Kapitel. Also ich möchte es mal versuchen, Ihnen noch ganz kurz darzulegen. Also diese nach Lukács erörterte Rolle der Kunst als einer Mimesis der gesellschaftlichen Praxis geht eigentlich aus von der Renaissance. Ich lese mal vor. Dem zur Autonomie befreiten Kunstwerk der letzten Jahrhunderte gehört das zur Herrschaft aufgestiegene Bürgertum als sein sozusagen naturgegebenes Publikum zu. Ohne dieses ist es nicht zu denken. Gerade die ganz andere Wirklichkeit, die die bürgerliche Kunst der sinnlich groben Erwerbswelt gegenüberzusetzen suchte, entsprach dem Bedürfnis der bürgerlich wirtschaftenden Gesellschaft. Der Befreiungsprozess der Kunst begann in eben jener Epoche, als dem Bürgertum seine Befreiung aus den Fesseln des mittelalterlichen Feudalsystems Schritt für Schritt gelang. Die Renaissance erscheint als das erste große Siegesfest für beide, für die Kunst wie für die Gesellschaft. Es ist dieses vielbeschriebene diesseitige Lebensgefühl der Menschen des Renaissance-Zeitalters, ihr ganz der sinnlich präsenten Welt zugewandtes Selbstbewusstsein, das sich in ihren Domen und Rathäusern, ihren Fresken und Gemälden widerspiegelt. Also mit anderen Worten, er versucht den Autonomiebegriff der Kunst nun gerade als ein als eine Klassenfrage nun zu begründen. Also die Autonomie ist, der Kunst ist für ihn eben verknüpft mit der Emanzipation des Bürgertums in der frühen Neuzeit. Das haben wir ja auch schon gesehen, wenn Sie sich erinnern bei Masaccio, dass also diese Ausbildung der Perspektive, also überhaupt des Ideals der Naturnachahmung, verknüpft ist mit der Emanzipation des Bürgertums und seinem diesseitigen Sinn, also dieser Beziehung auf die eigene Lebenswelt, worin Lukács eben als revolutionäres Potenzial ausmacht, den Verzicht auf eben metaphysische Fluchten, also angelegt ist hier in diesem diesseitigen, in diesem sinnlichen Interesse und in dieser Ganzheitlichkeit der Zuwendung zur Lebenswelt ist für ihn eben dieses avancierte Idee der ganzen Menschlichkeit drin aufbewahrt, auch wenn eben diese frühneuzeitliche Kunst noch eben Altäre malt, Heilige malt, ist doch erkennbar, dass eben das bürgerliche Interieur mit all seinen Utensilien hier gespiegelt wird. Oder hier bei Leonardo, also diese, das ist gemeint mit dem Realismus, der eben von Lukács kommt, als der frühbürgerlich, also der zu einer Epoche gehört, wo das Bürgertum sozusagen noch revolutionär ist oder eben darauf zu sich bewegt, auch seine revolutionäre Bedeutung dann in der Französischen Revolution. Das ist das einzige Beispiel, was er bringt. Er meint, dann Dürer habe dann in diesem Bild seiner Mutter nun deshalb dieses Humane, also diese menschliche Existenz, diese völlig ausgemergelte, von der Arbeit ausgezehrte Frau, also so darstellen können, ohne Kompromisse und damit eben im maximalen Sinne dieser autonome Kunst als realistische Kunst zuarbeiten können, weil das eben kein Auftragsbild ist. Also das ist sozusagen der Ausgangspunkt, dem er dann aber ein etwas merkwürdiges Bild der Moderne, das er ergänzt durch seine Sicht auf die Moderne, gemäß den Erfahrungen, aus denen sie hervorging, also die Moderne, nämlich das gemeint ist hier der Zusammenhang, dass das 19. Jahrhundert den Kapitalismus, die Produktivkräfte so entfaltet hat, dass eigentlich, so sagt Tom Berg, der Kapitalismus sich hätte auflösen können und einer gerechten sozialistischen Gesellschaft hätte weichen können, die dann die Kunst affirmieren hätte, also abbilden, bejahen hätte können. Also das ist aber nicht geschehen und weil es nicht geschehen ist, konnte die moderne bürgerliche Kunst gar nichts anderes sein als Negation der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Die Negation der Wirklichkeit durch die moderne Kunst drückte aber die Unänderbarkeit des Bestehenden aus. Der bürgerliche Betrachter erfuhr aus ihr den Impuls zum Nicht-Mitmachen, nicht aber zum Andersmachen. Und nur, jetzt kommt's, wo sie über diese Negation hinausging und bewusst politisch wurde, konnte sie zum Moment einer gesellschaftsverändernden Praxis werden. Also es scheint so, dass 1973 Tom Berg sich dann doch eben kurz nach der Documenta 5 dann mit solchen Praktiken noch identifizieren konnte. Vielleicht die Institutionskritik von Marcel Rothaas, der hier eben die Institution Kunst, also die Trägerschaft des Kunstwerks, die Vitrinen, die Boxen, die Beschriftungen, also das Museum als Installation zum Kunstwerk macht, oder Buren, der hier mit seinen vertikalen Streifen auf die Straße geht und im Galerieraum ist und auf diese Weise diesen institutionellen Rahmen auch aktionistisch bespielt, oder eine Kunstaktion von Hans Hake, der auf der Documenta hier die Besucher befragt, also diese Statistik als Form hier aufgreift, oder auch, das war auch in 1972 zu sehen, Kienholz, Environment, was also auch heute noch für aktuell gehalten wird, diese Form hier von dem griechischen Künstler, der ähnlich wie Kienholz hier mit real wirkenden Figuren arbeitet und ähnlich sozusagen Wartende verkörpert, also Arbeitssuchende, Emigranten. Ja, das ist die Schlussfolgerung von Tomberg. Er meint, dass dieser ästhetische Aktivismus, für den er dann wirbt am Schluss und womit er das Politische der Kunst eingelöst sieht, dass das nicht theoretisch erschlossen werden könne. Also darauf zieht er sich zurück, dass also dieser Punkt des politisch Werdens dann doch wieder, muss man daraus schließen, anarchistisch in die Verantwortung des Einzelnen oder in die Möglichkeit des einzelnen Aktivisten verlegt wird, womit wir dann doch wieder bei älteren Positionen angelangt sind. Das war noch nicht mein Ende. Ich möchte zumindest die Folie zeigen. Das Ende jetzt einer Auseinandersetzung mit Adornos dialektischem Kunstbegriff sehe ich mit Rüdiger Bubners wichtigem und auch heute stark zitiertem Aufsatz über einige Bedingungen gegenwärtiger Ästhetik verknüpft. Wir sehen hier, dass Rüdiger Bubner, der auch Adorno diskutiert, Lukács diskutiert, dass er hier diesen Wahrheitsästhetikern, wie er schreibt, ja absagt, da sie etwas nicht berücksichtigen würden, dass es das Kunstwerk, also in dieser klassischen geschlossenen Konzeption, ja nicht mehr gäbe und dass sie also die Krise des Kunstwerks nicht angemessen berücksichtigen würden, was er beantwortet mit der Aufforderung, dass man sich zu Kant zurückbegeben müsse, dem er überraschenderweise eben ein Konzept der ästhetischen Erfahrung zuordnet, das sie aber bei Kant schwerlich finden werden. Denn Kant benutzt diesen Begriff der Erfahrung nicht. Es gibt nicht die Erfahrung des Objektes, es gibt auch keine ästhetische Erfahrung, sondern eben Reflexion, reflexive Urteilskraft, Reflexion auf das eigene Erkenntnisvermögen. Es gibt eben bei Kant zum ersten Mal so etwas wie die Intelligibilität des Kunstwerks, also ein Bezug auf die Erkenntniskräfte im Unterschied zu Baumgarten. Das wird eben meines Erachtens in einer ganz stark verfälschten Kant-Kritik anders hier gelesen. Es wird also dieser Begriff der ästhetischen Erfahrung als Alternative nun angekündigt zu dem, was er als Wahrheitsästhetiken beschreibt. Ich habe hier ein ganz klares Zitat, das das deutlich macht: Insbesondere die moderne Kunst hat erkennbar werden lassen, dass philosophische Ästhetik genötigt ist, rein auf die ästhetische Erfahrung selber zu rekurrieren, will sie sich nicht vollends den Zugang zu den Manifestationen abschneiden, in denen Kunst seit geraumer Zeit auftritt. Ja, also dieser begriffliche Neuanfang mit vermeintlichem Kant stellt sich gerade nicht, so würde ich kritisieren, stellt sich nicht den geschichtsphilosophischen Implikationen einer materialistischen Ästhetik oder gar dem Ideologiebegriff. Stattdessen wird die Unbestimmtheit und Unabschließbarkeit einer ästhetischen Erfahrung zum Ziel philosophischer Kunstbetrachtung ausgerufen, deren Inhalte offen bleiben, die also letztlich gemäß dem positivistischen Wissenschaftsparadigma als jeweils einzelne individuelle aufzufassen sind. Nicht überraschend ist, dass dieses neue Paradigma mit der sogenannten Demokratietheorie vereint auftritt, die im Pluralismus der Verstehensmöglichkeiten, würde ich sagen, das hohe Lied des Marktes singt, statt seine von Marx analysierten Gesetze zugrunde zu legen. Diesem Credo der Unabschließbarkeit von Kunstrezeption, in dem sich unschwer die Widerspiegelung der
weiter. Das war eigentlich der Ausblick auf das, was im Wintersemester dann auch genauso unter dem Stichwort die soziale Bestimmung der Kunst weitergeht.